NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen ist nicht nur für die Menschen vor Ort eine enorme psychische Belastung, Traumatisierung und tödliche Bedrohung, sondern auch Thema in völlig anderen Zusammenhängen. Gerade im Kulturbetrieb ist zu beobachten, dass sich manche Menschen einseitig eine Pauschalverurteilung Israels erlauben, die beängstigend ist. Weil sie Israel das Existenzrecht absprechen, von einem ungerechtfertigten Krieg sprechen oder Israel Völkermord an den Palästinensern vorwerfen. Und so haben es einige dieser Gruppierungen auch geschafft, die Berichterstattung über den ESC teilweise zu instrumentalisieren. ESC, das ist der Eurovision Song Contest, der große Musikwettbewerb mit mehr als 180 Millionen Zuschauern, der seit 1956 stattfindet. Seit dem 7. Oktober haben manche Künstler und Künstlerinnen gefordert, Israel müsse wegen des Kriegs ausgeschlossen werden, in Analogie zum Ausschluss Russlands nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Darüber hinaus musste die israelische Sängerin den Text ihres Liedes umschreiben, er sei zu politisch. Aus Malmö, dem diesjährigen Austragungsort, ist zu hören, die israelische Delegation solle das Hotel aus Sicherheitsgründen nicht verlassen, keiner solle Hebräisch sprechen. Ist der ESC also fest in der Hand der Israel-Kritiker oder erleben wir eine nie dagewesene Politisierung dieses Musikfestivals? Über diese Fragen habe ich mit dem Journalisten Jan Feddersen gesprochen, der unter anderem für die Tageszeitung Taz arbeitet. Er beobachtet den ESC seit Jahren und ist ein ausgewiesener Kenner der Geschichte dieses Wettbewerbs. Am Samstagabend findet das Finale statt. Gestern, am Donnerstag, beim zweiten Halbfinale, trat die israelische Sängerin Eden Golan auf. Deshalb habe ich Jan Feddersen bei unserem Gespräch, das ich Freitagvormittag aufgezeichnet habe, als erstes gefragt, in der Stadt kam es zu Demonstrationen, war zu lesen. Wie war es denn am Veranstaltungsort selbst? Kam es dort zu Protesten oder zu Ausschreitungen?
Mein Eindruck war, dass die EBU, also das heißt die Regie der gesamten Show, zweites Semifinale, durch eine gewisse Akustikunterdrückung betrieben hat. Es gab nicht viele Buhrufe vor, während und nach dem israelischen Auftritt, aber es gab ein paar. Und also gar kein Vergleich mit dem sehr starken Beifall für die Sängerin Eden Golan. Aber es hat eben ein paar Missfallenskundgebungen gegeben, aber die sind in der internationalen Übertragung überhaupt nicht aufgefallen.
Und was war Ihr Eindruck? Gab es eine Unruhe im Saal oder war das eigentlich relativ sehr gut geregelt?
Das war eigentlich alles sehr gut geregelt. Mein Eindruck war, dass das eigentlich, wenn man nicht das ganze Vorwissen schon hatte, eigentlich kaum aufgefallen wäre. Nun ist es andererseits vollständig unüblich, egal wo der ESC in den letzten 20, 30 Jahren stattfand, dass man auch nur irgendeinen Interpreten oder Interpretin mit irgendwelchen verdrießlichen Kommentaren versehen hätte. Am Ende des Tages gab es immer vielleicht wenig Beifall, aber so richtig Buhrufe, die habe ich nicht erlebt. Und es gibt eigentlich eine goldene moralische Regelung innerhalb der Eurovisions-Community, die ist ja vielen Millionen stark. Alle sind willkommen. Alle werden herzlich willkommen geheißen und das gilt aber ganz besonders für Israel. Israel hat so einen famosen Ruf in der ganzen ESC-Community. Das ist alles für die, die jetzt mit dem ESC direkt produktionell oder künstlerisch zu tun haben, ganz befremdlich.
Ja, lassen Sie uns doch nochmal zurückblicken. Sie haben es gerade auch schon angesprochen, es gab sehr viel Kritik im Vorfeld und zwar auf ziemlich vielen verschiedenen Ebenen. Ich las eben, dass auch einzelne Interpretinnen und Interpreten aufgefordert worden sein sollen, nicht aufzutreten. Und so können Sie uns das nochmal ein bisschen so sortieren. Auf welchen Ebenen gab es eigentlich was für eine Art von Kritik?
Es gab eine Künstlerkritik, der sich einige angeschlossen haben. Was heißt Kritik? Die Künstler und Künstlerinnen scheren sich gewöhnlich schon aus Zeitgründen nicht um politisch-kulturelle Diskurse. Die sind so auf ihren Auftritt fokussiert. Und es hat aber eine Initiative gegeben, an der sich auch der Schweizer Mitfavorit Nemo beteiligt hat, Ceasefire, das heißt Waffenstillstand, das sind ja alles sehr pro-palästinensische Stichworte. Nicht, dass irgendwer etwas gegen Waffenstillstand hätte, aber nun ja, es sind noch über 100 Geiseln in der Hand der Hamas. Aber diese Künstler sind von ihren Communities auf Social Media mehr oder weniger gezwungen worden, sich diesen Protesten anzuschließen. Auffällig ist aber, dass eben viele Künstler das auch nicht getan haben. Also das waren einige, aber längst nicht alle. Und auf den Straßen ist wirklich ein Kuriosum zu vermelden. Die meisten, ich würde fast sagen 99,9% aller Protestierenden gegen Israel beim ESC in Malmö haben eigentlich gewöhnlich mit Interessen oder mit Vorfreuden zum ESC nichts zu tun. Sie gucken das nicht, sie sind in ihren Postcolonial Bubbles und das hat irgendwie alles überhaupt nichts mit dem eurovisionären Kulturereignis zu tun. Aber sie nehmen das in Malmö zum Anlass, das ist einfach ein demonstrierender Wanderzirkus. Sehr viele kommen von den Universitäten in Lund und Malmö und vom gegenüberliegenden Kopenhagen. Das ist eigentlich, man könnte sagen, ein Pro-Hamas-Happening und das hat was Gespenstisches. Und es gibt aber ein Kuriosum. Mitgelaufen ist gestern auch, es ist auch in verschiedenen Medien auch schon gespiegelt worden, Greta Thunberg, das ist ja die große Fridays for Future Aktivistin, deren Ruf mit ihrer einseitigen Pro-Hamas-Positionierung ja erheblich ohnehin gelitten hatte und immer noch leidet. Das ist die Tochter von Malena Ernman, die für Schweden als Opernsängerin beim ESC mal antrat, und zwar 2009 in Moskau. Und von Malena Ernman in jenem Jahr ist keine Silbe überliefert, dass sie auch nur ein bisschen Kritik an der damals schon wirkenden Politik Wladimir Putins gehabt hätte. Und also ich könnte fast sagen, Malena Ernman ist eine aus meiner politischen Perspektive notorische Antisemitin, und die da jetzt ihre Tochter mit ins Rennen schickt, das sieht wie Klimaaktivismus aus, ist aber nichts als pure Israelfeindschaft.
Das heißt also, die Kritik, die jetzt geäußert wird, oder die Demonstrationen und der Aufruf, eben Israel doch noch auszuschließen und eben auch die israelische Sängerin, das ist vor allen Dingen politisch motiviert. Und die Künstler, das hat doch auch keiner dann tatsächlich zurückgezogen, oder? Soweit ich weiß, die machen doch dann trotzdem alle mit.
Die Künstler sind natürlich nicht, wie soll man sagen, verrückt, oder sie sind zurechnungsfähig, könnte man positiv sagen. Alle Künstler, die jetzt antreten, haben so hart dafür gearbeitet, dass sie Teil einer 150 Millionen Zuschauer-Crowd werden. Sie können damit ein bisschen berühmter werden als in ihren Ländern ohnehin schon bekannt. Und da will sich jetzt niemand um die Chance bringen. Und es ist nur einfach der Zeitgeist, der eben in Europa und in Nordamerika und vielen anderen Ländern so dominant ist, dass man den Eindruck hat, hiermit wird der ESC selber auch anti-israelisch dämonisiert. Aber das ist nicht der Fall. Es hat nämlich andererseits in Malmö auch erheblichen Unmut, ich sage es mal, der gewöhnlichen Bevölkerung gegeben gegen die Protestierenden. Denn die ganzen Sicherheitsauflagen haben dazu geführt, dass die ganze Stadt jetzt eigentlich aussieht wie Hamburg vor ein paar Jahren beim G20-Gipfel. Also so eine große sicherheitspolizeiliche Belagerung, wo man sich auch kaum mit der U-Bahn bewegen konnte. Und in Malmö ist es so, die Bevölkerung, und zwar alle, auch die ganzen migrantischen Menschen, die in den Vororten leben. Malmö ist ja berühmt dafür, eine sehr vitale Migranten- und Migrantinnenstadt zu sein. Auch die haben sich drauf gefreut und sind jetzt im Grunde genommen um ihre Lebenslust im Kontext des ESC gebracht zu werden. Denn die ganze Stadt ist ja eigentlich ein großes eurovisionäres Dorf. Man kann überall Musik hören, es ist sehr fröhlich. Und man muss sich dazu immer vorstellen, Malmö ist gewöhnlich eine schwedische Großstadt, aber nach 19 Uhr werden da auch die Bürgersteige hochgeklappt. Also ich will damit sagen, eigentlich wollte Malmö so ein bisschen Event haben und wird jetzt um dieses Event betrogen. Und das ist sehr problematisch.
Ja, ich hatte auch gelesen, dass die Polizei gesagt hat im Vorfeld, das wird der größte Aufwand, die größte Sicherheitsvorkehrung werden sie einführen, die sie jemals in der Geschichte Schwedens bis jetzt haben durchführen müssen. Also das scheint ja wirklich ganz, ganz massiv zu sein. Lassen Sie uns doch nochmal darauf blicken. Sie sind ja ein ausgewiesener Kenner auch der Geschichte dieses Wettbewerbs. Warum überhaupt macht Israel da mit? Weil wenn man jetzt nur mal den Namen nimmt und sich mit dem ESC nicht besonders gut auskennt, dann denkt man doch vielleicht Eurovision, also europäisch. Warum machen die Israelis damit?
Man muss zunächst sagen, dass die Eurovisionslandkarte erheblich größer ist als die erdkundlichen Vereinbarungen über das, was Europa ist. Also bei der Eurovision, also am Song Contest, können prinzipiell auch Länder mitmachen, die nicht direkt zu Europa gehören. Georgien, Aserbaidschan, Armenien, die über sehr viele Jahrzehnte auch die Türkei und wie wir alle wissen, zur Türkei gehört eigentlich nur der letzte Zipfel links von Istanbul zu Europa. Aber sei es drum, Israel ist seit den späten mittleren 60er Jahren Mitglied der Eurovisionskette. Das sind alles öffentlich-rechtliche Sender. Und Israel hat sich nach dem verheerenden Olympiamassaker gegen das israelische Olympiateam 1972 in München entschlossen, wir sind jetzt in unserer geografischen Nachbarschaft isoliert. Und wir müssen uns jetzt viel stärker nach Europa orientieren. Und so kam Israel 1973 durch die Sängerin Ilanit das erste Mal zum Eurovision Song Contest, der damals in Deutschland noch Grand Prix Eurovision hieß. Und Israel hat viermal gewonnen. Und das sind jeweils Siegeslegenden. Dana International, vor ein paar Jahren Netta Basiley. Oder dann war da Isa Cohn oder auch Halleluja 1979. Das sind alles, wie soll man sagen, Lieder aus der direkt, aus der Mitte der Hall of Fame der Eurovision. Und dass Israel jetzt in dieser Weise dämonisiert wird, ist beinahe eine Tragödie gegen die ganze Geschichte des ESC überhaupt.
Sie hatten das vorhin angesprochen, dass Israel eigentlich dann ein ganz wichtiger Player eben auch ist auf dieser musikalischen Ebene. So habe ich das verstanden. War das von Anfang an so, dass eine große Begeisterung da war? Oder gab es auch schon in der Vergangenheit immer wieder Kritik, die dann als Israel-Kritik, also antisemitisch vielleicht getönt war?
Also es gab immer die üblichen antizionistischen oder anti-israelischen. In meiner Perspektive hatte das ja immer was mit Antisemitismus und mit Judenfeindschaft zu tun. So ein kleines, leises Gemecker gab es immer. Aber eigentlich in 95% der Eurovisions-Community war das hochbeliebt, dass Israel mitmacht. Das wurde überhaupt nicht mal als Frage erörtert. Israel ist ein Land der Popproduktion, so wie Schweden. Also ganz viele kundige Männer und Frauen sind auch international als DJs und so weiter im Popgeschäft tätig. Also insofern, Israel hat einen vorzüglichen Ruf. Also man könnte sagen, ein Image, das von niemandem, der bei Trost ist, auch nur ein bisschen hinterfragt wurde.
Das heißt aber, dieser Einschätzung entnehme ich, dass Sie nicht überrascht waren gestern Abend, dass tatsächlich Israel auch weiter ist und morgen, wir sprechen jetzt ja Freitagvormittag miteinander, also im Finale am Samstagabend tatsächlich auftreten wird.
Gestern Abend in Malmö war das so, das israelische Lied mit dem Namen Hurricane ist die einzige Ballade im ganzen Contest. Und ich finde, das ist nicht die allerbeste Ballade, die Israel jemals geschickt hatte. Aber das Lied ist gut und ist gewählt worden. Und jetzt warten wir mal einfach das Grand Final ab.
Und befürchten Sie, dass es morgen vielleicht nochmal zu massiveren Demonstrationen kommen wird oder der Versuch derjenigen, die Israel gerne ausgeschlossen sehen möchten, die Bühne zu stürmen oder ähnliche grauenhafte Ereignisse, müssen wir die befürchten? Wie sehen Sie das?
Wenn das die Veranstalter zulassen würden, wäre Schweden sofort für internationale Fernsehproduktion erheblich isoliert. Das werden sie nicht zulassen. Die Sicherheitsbestimmungen gelten ganz besonders in der Halle. Und natürlich wird es morgen auch Demonstrationen in Malmö geben. Das fragt sich nur, ob da noch irgendein Ziel erreicht werden kann. Das ist ja irgendwie so ein bisschen witzlos. Israel ist jetzt im Finale. Es steht in den aktuellen Wetten auf Platz 2 hinter den hohen Favoriten aus Kroatien. Baby Lasagna heißt der Act. Und ich würde mal sagen, Die Demonstrierenden kommen morgen in Malmö zusammen, um sich selber als stark und wichtig zu fühlen, aber es wird keinen Einfluss auf die Show haben.
Das war ein Gespräch mit dem Journalisten Jan Feddersen über die Debatten rund um den ESC. Als Musiktitel hat sich Jan Feddersen das Lied Eisham von der israelischen Sängerin Ilanit gewünscht. Es ist das Stück, mit dem Israel das erste Mal 1973 beim ESC teilgenommen hat. Das war das Lied Eisham, das die israelische Sängerin Ilanit 1973 beim ESC für Israel gesungen hat. Der Titel lautet übersetzt etwa Garten der Liebe und es geht in dem Stück um die Sehnsucht nach einem Ort, an dem die Liebe wohnt. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz Pinchas Goldschmidt hat in Aachen den Internationalen Keitzpreis erhalten. Er wurde für sein Eintreten für europäische Werte, Verständigung und den interreligiösen Dialog geehrt. Zusammen mit Goldschmidt wurden die jüdischen Gemeinden in Europa ausgezeichnet. Goldschmidt sagte in seiner Dankesrede, der Karlspreis sei eine Auszeichnung, die verpflichte. Es heiße, man wolle das Signal setzen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Europa gehöre und dort kein Platz für Antisemitismus sein dürfe. Das klinge märchenhaft. Leider sei das Gegenteil der Fall. Der Oberrabbiner wies darauf hin, dass es in Europa starke Werkzeuge gäbe, um Antisemitismus zu bekämpfen. Er bat mit Nachdruck darum, diese konsequent national und international umzusetzen. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat entsetzt auf einen Unterstützerbrief von rund 100 Lehrkräften an Berliner Hochschulen für pro-palästinensische Demonstrierende reagiert. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, würden Unibesetzer zu Opfern gemacht, sagte sie in der Bild-Zeitung. Die Dozenten hatten erklärt, dass sie das Recht der Studierenden auf friedlichen Protest verteidigten, unabhängig davon, ob sie mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden seien. Am Dienstag hatten etwa 150 Aktivisten an der Freien Universität Berlin einen Hof besetzt und Zelte aufgebaut. Die Uni ließ das Gelände räumen. Ähnliche anti-israelische Aktionen gab es an den Unis in Leipzig und Bremen. Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Opfer der Nationalsozialisten haben Politiker in Hamburg die Stolpersteine vor dem Rathaus gereinigt. Der 8. Mai erinnere daran, welches Leid totalitäre Ideologien über die Menschen brächten. Mit der Aktion wollten die Politiker stellvertretend das Andenken der Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft ehren, die von den Nationalsozialisten ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Digitale Rekonstruktionen der Synagogen von Erfurt und Wiesbaden werden Teil der digitalen europäischen Kulturkampagne Twin It. Durch die virtuelle Rekonstruktion entstehe ein Bewusstsein für den kulturellen Reichtum jüdischen Lebens und kritisches Geschichtsbewusstsein, sagte die Leiterin des Erinnerungsorts Topf und Söhne, Annegret Schüle. Bei TwinIt wurden alle 27 Mitgliedstaaten der EU aufgefordert, mindestens ein in 3D digitalisiertes Kulturerbe zur Verfügung zu stellen, das Teil eines europäischen Datenraums werden soll. Zwischen 2020 und 2022 hatten Wissenschaftler gemeinsam mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne die Erfurter Synagoge gemeinsam mit der jüdischen Landesgemeinde virtuell wieder auferstehen lassen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt.
Können Sie folgenden Satz zu Ende führen? Liebe deinen Nächsten. Sollten Sie jetzt wie dich selbst gedacht haben, darf ich Ihnen gratulieren. Sie kennen den wichtigsten Grundsatz religiöser Ethik. Wissen Sie auch, wer das gesagt hat? Wer nun gedacht hat, ich hätte Jesus zitiert, hat wieder recht, aber nur zum Teil. Denn auch Jesus selbst hat hier zitiert, und zwar aus unserem Wochenabschnitt. Aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 18, um genau zu sein. Zweierlei fällt auf, wenn man die Texte vergleicht. Beschäftigen wir uns zuerst mit der Frage der Übersetzung. Wenn Sie am Anfang mitgedacht haben, haben Sie gerade den Satz so formuliert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im hebräischen Original hört sich das so an. Ve'ahavta lere'echa kamocha. Die jüdischen Weisen haben auf einige Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei der Übersetzung von kamocha, so wie sie es kennen, ergeben. Wörtlich heißt das einfach nur wie du. Wie dich selbst aber bedeutet, dass die Erfüllung dieses Gebotes relativ zu der ausführenden Person wird. Jemand, der sich selbst nicht oder nur wenig liebt, wird diese Anweisung also anders erfüllen als jemand, der sich tief und innig liebt. Oder, um es zu überspitzen, was fängt ein Masochist mit dieser Formulierung an? Wie dich selbst beinhaltet also scheinbar, dass der Mensch zum Maßstab wird. Interessanterweise finden wir diesen Grundgedanken auch beim kategorischen Imperativ von Kant wieder. Er formuliert so: Handle so, dass die Maxime deines Handelns die Maximen des Handelns aller Menschen sein könnte. Wieder ist der Mensch der Maßstab. Es fehlt aus jüdischer Sicht die göttliche Dimension. Und damit kommen wir zur zweiten Auffälligkeit. In der Tora ist der Satz hier nämlich noch nicht zu Ende. In Levitikus schließt er mit »Ich bin der Ewige«. Rabbi Ben Assai weist im Talmud darauf hin, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Jeder Mensch gleicht also dem anderen, insofern, als er Gottes Ebenbildlichkeit in sich trägt. Kamocha, wie du, ist kein Maßstab, sondern eine Erklärung. Er ist wie du. Dadurch ergibt sich aus dem Satz die folgende Deutung. Liebe deinen Nächsten, denn er ist so wie du eine Schöpfung Gottes. So wie Gott jeden Menschen geschaffen hat, so ist auch dein Nächster eine Schöpfung von dem einen Höchsten. Daher hat er ein Anrecht darauf, von dir so geliebt zu werden, wie du Gott selbst liebst. Denn es ist eben dieses Ebenbild in jedem Menschen, das ihn liebenswert macht. Aber das Judentum ist sehr pragmatisch. Irgendwo scheint immer jemand zu stehen, der fragt, und wie genau mache ich das jetzt? Da gibt es zu der Frage, wie man seinen Nächsten lieben soll, zahlreiche Anweisungen. Wer muss wem mit wie viel helfen? Es gibt komplette Spendensysteme. Jeder soll zum Beispiel 10% seiner Einkünfte abgeben, jedem Bettler muss geholfen werden, man mache keine Nachlese auf dem Feld und ebenso lasse man die Ecken des Feldes für die Bedürftigen stehen. Auch Notfalllösungen wie »Lass deinen Bruder nicht verarmen«, also Hilfe zur Selbsthilfe, und viele praktische Gebote mehr gehören im Judentum seit Jahrtausenden zur Grundstruktur einer Gesellschaft. Dieser Satz ist also keine übermenschliche Utopie, sondern findet im Judentum seine Umsetzung in Rat und Tat. Daher kann man es auch so grundsätzlich halten wie Hillel, der Weise aus dem Talmud, der es folgendermaßen formulierte. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Und, so erklärt er, dies ist der Grundsatz der ganzen Tora. Auf ihm basiert der ganze Rest. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Shalach Ocha. Übersetzt lautet der Text, sende dein Licht und deine Wahrheit aus, lass sie mich leiten. Es singt Paul Weaver, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.